herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen zu Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu Besuch. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Jesaja 55 ab Vers 6. Wendet euch an den Herrn, denn er will sich zu euch wenden. Bringt eure Not zu ihm, dann will er euch hören. Wer sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, wer seine eigenen Wege gegangen, seinen eigenen Plänen gefolgt ist, der soll umkehren und zum Herrn kommen. Der Herr wird ihn wieder annehmen, denn er ist voll Güte und Erbarmen. Eure Rettung ist nahe, sagt der Herr, denn meine Gedanken sind nicht zu messen mit euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was für euch möglich ist. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass man Korn für das tägliche Brot bekommt und Saatgut für die neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht erfolglos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Den Text kennen wir alle, schon oft gehört. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind anders als eure Wege. Am Anfang ist aber was ganz anderes gefragt. Hier in dem Guten Hoffnung steht, wendet euch. Und in der Lutherbibel sucht. Suchet den Herrn. Wenn ich etwas suchen will, dann muss ich erstmal das Verlangen haben, es zu finden, wie das mit dem Schlüssel ist, den man verloren hat. Wie das mit einem liebgewordenen Gegenstand ist, der abhanden gekommen ist. Keiner weiß, wo er ist. Da sucht man, da macht man sich auf den Weg. Und interessant ist, dass in dem Kapitel, in den ersten 5 Versen, so ein bisschen gezeigt wird, warum es sich lohnt, zu suchen und nämlich Gott zu suchen. Nämlich da steht wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Also da gibt's was für lau, für kostenlos. Da muss man suchen. Wo es was umsonst gibt, da muss man suchen. Da gibt's gar keinen Weg dran vorbei. Also suchet. Und er setzt noch eins drauf, neigt eure Ohren und kommt her zu mir, höre, so werdet ihr leben. Also, was gibt's denn was Höheres wie das Leben an sich? Leben nicht so dahingelebt, sondern Leben, was gelingt, was erfüllt ist. Das sucht man. Deswegen suchet. Sucht Gott. Und dann kommt's, solange er zu finden ist. Das impliziert, sagt, dass irgendwann mal die Suche ergebnislos verlaufen könnte. Aber hier ist noch Hoffnung. Gott ist nahe. Er will sich von uns finden lassen. Wir müssen uns allerdings auf die Suche machen. Verlangen entwickeln. Das möchte Gott, dass wir Verlangen nach ihm haben. Nach seiner Nähe. Nach seinem Wort. Suchet. Natürlich ist eine Suche damit verbunden, dass man den bisherigen Weg verlässt. Weil wenn ich was suche, dann beschreite ich Wege, die ich vielleicht schon mal gegangen bin. Ich könnte es ja da verloren haben oder ich muss auf neuen Wegen etwas finden. Also, das sagt, hier wird hier auch gesagt, kehrt um. Sucht andere Wege. Aber bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir erstmal uns ein Konzept vor Augen halten für den Text heute Morgen. Ich will es mal versuchen, über drei Punkte deutlich zu machen. Letzte Woche war der Michael Gerd hier, der hat das auch so gemacht, fand ich gut. Zum ersten Mal muss ich mir die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Die zweite Frage ist, wenn ich mit Gott in Beziehung treten will, wer ist Gott eigentlich? Und zum Schluss muss man sich fragen, was kommt unterm Strich raus? Was bleibt übrig? Was zählt am Ende? Und auf der Suche nach mir selbst oder auf der Suche nach Gott muss ich erstmal mir selbst begegnen. Muss ich mich selbst finden, muss mir klar machen, wer bin ich eigentlich? Und der Text sagt da ein paar interessante Sachen, finde ich. Also zum ersten Mal, ich bin Suchender. Das ist schon mal gut. Aber der Text sagt noch mehr, ich bin gottlos. Und ich bin ein Erbarmungswürdiger. Also gut, das mit dem Suchen haben wir schon geklärt. Wir sind Suchende. Ja, wir wollen was finden. Wir wollen das finden, was unser Leben bereichert. Wir wollen das finden, was uns einen Mehrgewinn bringt, ohne viel dafür bezahlen zu müssen. Aber wir müssen suchen. Also gut, wir sind Suchende. Aber der Text sagt klipp und klar, wir sind gottlos. Wir sind los von Gott. Losgelöst von der Gemeinschaft mit ihm. Wir versuchen, ohne Gott klarzukommen. Und hier steht, das funktioniert nicht. Der Gottlose wird gebeten, oder um die Gottlosigkeit zu überwinden, muss ich loslassen. Loslassen von meinen eigenen Wegen. Ich muss umkehren. Und noch besser, der Gottlose, der Übeltäter, also Übeltäter, der Schlechtes tut, soll sich von diesen Gedanken verabschieden. Man könnte sagen, also stopp mal, Übeltäter, der soll erstmal die Tat weglassen. Das wäre doch schon mal was. Aber witzigerweise, das finde ich so spannend, hier wird gesagt, es gilt um mehr. Es geht um die Gedanken. Denn der Gedanke führt zur Tat. Was ich nicht denke, das tue ich auch nicht. Fand ich spannend. Kehrt um. Kehrt auch euer Denken um. Also nicht nur physisch, sondern auch geistig. Anders denken lernen. Und dann funktioniert's. Und Gott sagt, wer sich auf diesen Weg begibt, anders zu handeln, anders zu gehen, der erfährt bei mir Erbarmen. Warum? Weil ich bin, und das ist wunderbar, dieses Wort erbarmungswürdig, das ist ja erbarmungswürdig. Das ist das dritte, erbarmungswürdig. So ein Wort, wenn das sagt, das ist ja erbarmungswürdig, denke ich auch, oh, wei, kannst du vergessen, hakst ab, erbarmungswürdig. Ich habe entdeckt, in diesem Wort steckt Hoffnung. Klar, ich bin zum Erbarmen, aber ich bin würdig, dass man sich über mich erbarmt. Das ist doch klasse. Und das sagt Gott hier, ihr seid erbarmungswürdig. Und das ist Hoffnung. In meiner Schuld, in meinem Irregehen, in meinem Verlorensein, in meiner Gottlosigkeit bin ich doch erbarmungswürdig. Würdig, dass sich Gott meiner erbarmt. Eine tolle Sache. Der Gottlose lasse ab von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist wunderbar. Also wir haben uns jetzt kennengelernt. Wir sind Irrläufer. Wir sind gottlos. Wir sind erbarmungswürdig. Aber am Schluss keimt die Hoffnung auf. Jawohl, wir sind würdig, dass man sich unserer erbarmt. Das ist gut. Und jetzt sagt Gott, es passt auf, das ist aber deswegen so, ich vergebe euch deswegen und ich sage euch deswegen, dass ihr umkehren müsst, weil ich bin nahe an euch ran, aber denkt darüber nach, ihr sollt nicht so vermessen zu sein, und jetzt kommt das Nächste, zu denken, dass ihr mich fassen könnt mit euren Gedanken. Gott sagt, erdreistet euch nicht zu denken, dass ihr mich begreifen könnt, erfassen könnt mit euren Gedanken. Wir, die wir auf dem Holzweg sind, auf dem falschen Weg sind, die wir in die Irre gehen, die wir auf dem falschen Dampfer sitzen, meinen auch noch, wir könnten Gott begreifen. Wie vermessen. Und das sagt Gott hier ganz klipp und klar. Wir, die wir gegen Gott rebellieren, dem wir Gott die Gefolgschaft aufkünden, ja, dem wir seine Existenz absprechen heutzutage, die haben es auch gar nicht mehr nötig, Gott zu begreifen oder zu erfahren. Aber Gott sagt, wenn ihr es wolltet, ihr könntet es gar nicht. Ihr wäret nicht in der Lage. Weil mein Denken ist ganz anders wie euer Denken. Meine Wege, die ich beschreite, die könnt ihr gar nicht gehen. Da habt ihr gar keine Möglichkeit. Warum? Weil meine Gedanken so groß sind, wie der Himmel hoch ist. Heute hängt der Himmel tief, sind Wolken. Wenn die Wolken weg sind, denken wir, oh, der Himmel ist auch weit hoch. Naja, dann kommen unsere Astronauten und sagen, na gut, Himmel ist schön, aber wenn wir durch die Atmosphäre durchgehen, dann ist dahinter noch viel mehr Himmel. Also, da kommt das Universum mit seiner unendlichen, für uns unendlichen Ausbreitung. Ist da irgendwo Himmel? Also, wie ist das jetzt? Gott zu fassen, dessen Gedanken höher sind als der Himmel? Wir Menschen? Mit unserem kleingeistigen Denken? Da erleiden wir gnadenlos Schiffbruch. Da kommen wir nicht mit. Da müssen wir kapitulieren. Und doch ist das für uns so wichtig, dass wir ein Bild haben, wo wir sagen können, jawohl, wer ist denn Gott? Und wie können wir den denn uns greifbar machen und erfahrbar machen? Und Gott hat sich uns erfahrbar gemacht, begreifbar gemacht. Wir von uns aus sind dazu nicht in der Lage, da haben wir keine Chance. Und das ist die Krux, daran leiden wir, dass wir versuchen, Gott in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Sein irgendwie hineinzubringen. Das funktioniert nicht. Da machen wir aus Gott etwas, was er nicht ist. Nämlich kein Bild, was ich irgendwo in die Ecke stelle, keins, was ich mit mir in der Hosentasche rumtrage. Gott ist nicht zu fassen. Nicht in seinem Sein. Und ich finde das so spannend, dass Gott das so plastisch darstellt. Der Himmel ist für die Leute ein Begriff, der Himmel ist weit weg. Im Turmbau zu Babel haben die Menschen versucht, diesen Himmel zu erreichen. Was rausgekommen ist, wissen wir, die haben sich nicht mehr verstanden. Selbstüberhebung. Führt uns nicht verstehen. Gott ist ein Andersdenkender als wir. Gott handelt anders als wir. Unsere Maßstäbe, die wir an Gottes Handeln anlegen wollen, bringen Gott nicht von seinem Handeln ab, aber verengen für uns die Perspektive. Wie wenn wir uns schnell bewegen oder sehr schnell bewegen, dann wird der Blickwinkel immer enger, bis wir vorne nur noch einen kleinen Spalt sehen. Gott will uns das ganze Spektrum seines Seins eröffnen. Gott beschreitet Wege, die garantiert zielführend sind. Unsere Wege führen manchmal zum Ziel und dann ist noch fragwürdig, ob das das richtige Ziel ist. Gottes Wege führen garantiert zum richtigen Ziel. Das ist auch entscheidend. Warum? Weil er den Überblick hat, weil er den Weg Anfang und den Weg Ende kennt. Wir erkennen Gottes Wege oft erst dann, wenn wir den Weg zurückgelegt haben, gucken zurück, ach, da sind wir lang, jawohl, richtig. Wenn wir am Anfang stehen und gucken, dann sagen wir, oh, wo geht's da eigentlich lang? Gott hat den Überblick. Wie so eine Karte, guckt er, da muss es lang und dann weiß er, da müssen die lang. Für uns können sich viele verschiedene Wege ergeben, aber wichtig ist, dass wir uns ans Ziel führen lassen. Gottes Wege sind zielführend, ohne Wenn und Aber. Wenn wir dieses Gleichnis oder dieses Bild hier sehen, ist, wie gesagt, wo fängt Himmel an, wo hört Himmel auf? Bei den Wolken, wo es blau ist, wo es aus dem Blauen schwarz wird? Gottes Wege sind höher, als der Himmel ist. Und seine Gedanken sind weiter, als der Himmel ist. Also, wer ist eigentlich Gott? Vielleicht sollten wir mal, um nicht ganz so wie ein Blinder von der Farbe zu reden, mal so das eine oder andere angucken. In Jesaja 40 wird Gott beschrieben. Ich finde das wichtig, dass wir mal sehen, wie Gott sich selbst beschreibt. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen? Mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf eine Waage ablegen? Wer kann dem Schöpfer der Welt Vorschriften machen? Braucht der Herr etwa einen, der ihn berät? Einen, der sich mit ihm bespricht, der ihn unterrichtet, ihn belehrt, ihm Einsicht vermittelt und den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer und ein Staubkorn auf der Waagschale. Die Bewohner der fernsten Insel wiegen für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon ist zu wenig und alle seine Bäume geben nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Verstehen wir? Der Schreiber hier hat begriffen, wer Gott ist. Alles Wild auf dem Libanon. Gut, am Libanon gibt es nicht mehr viel Wild, da gibt es auch keine Bäume mehr. Die sind alle schon abgeholzt. Für Kriegsschiffe wahrscheinlich. Für Feuerholz, für Holz zum Kohlenmeile machen, um Erz zu schmelzen, um, naja, meistens Waffen herzustellen. Aber dieses ganze Holz, diese wunderbaren Zedern des Libanon, die zum Bau des Tempels Salomos verwendet wurden, die sind nicht mehr da. Und dieser ganze Wald hätte nicht gereicht, um Gott auch nur ein annähernd oder überhaupt den Funke eines echten Opfers, Brandopfer zu bringen. Das ganze Wild, was da gehaust hat, wäre nichts gewesen. Welchen Anspruch hat Gott da? Aber das ist noch nicht alles. Wer ist es, der dies ins Werk gesetzt hat? Etwa ein anderer als der von Anfang an die Geschichte lenkt? Ich war es, der Herr. Ich, der Erste und der bis zuletzt Bleibende. Ich habe das alles initiiert. Ich bin derjenige, der das alles in Szene setzt, von Anfang bis zu Ende. Ich bestimme nicht nur den Lauf der Gewässer, sondern vor allen Dingen den Lauf der Geschichte. Und das ist interessant. Wir alle kennen die Geschichte von Nebukadnezar, dieser wunderbare Herrscher, von Gott eingesetzt, von Gott zum Tier gemacht und wieder auf den Thron gesetzt. Aber das wäre noch nicht genug. Es geht noch weiter. Wir waren vorhin bei den Zedern des Libanons und die für den Tempelbau benutzt wurden. Da hat Salomo hatte auch was zugesagt. Und zwar: Aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich, geschweige denn dieser Tempel, den ich gebaut habe. Herr, mein Gott, achte dennoch auf mein demütiges Gebet und höre auf die Bitte, die ich heute vor dich bringe. Richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus. Du hast versprochen, dass wir dich hier finden können. Höre mich, wenn ich von hier aus zu dir rufe. Salomo sagt, im Lutherbibel heißt dieser Text, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Also Gott ist so groß, dass er im Weltall keinen Platz hat. Und unsere Astronomen, die suchen noch nach dem Ende oder dem Urpunkt dieses Ganzen und gucken in die Vergangenheit. Und Gott und Salomo erkennt, Gott ist größer als das alles. Für ihn war das vielleicht der Himmel, das Blaue, die Begrenzung. Wir wissen heute, dass dahinter noch viel, viel mehr kommt. Und Gott ist dafür zu groß. Gott ist groß. Ich könnte noch weitermachen, beliebig lange. Über die Größe Gottes müssen wir uns also mal ein klares Gedankenbild machen, wenn wir versuchen, mit Gott oder Gott gegenüberzutreten. Warum gelingt uns das, Gott gegenüberzutreten? Weil er sich zu uns wendet. Ach, fällt mir ein Lied ein. Wir singen das im Chor. Du wendest dein Angesicht zu mir. So wollten wir immer gerne singen. Aber das heißt, du wendest dein Angesicht mir zu. Also, er guckt nicht in die Richtung, in meine Richtung, sondern ich gucke die Hanne an. Ich wende mich ihr zu. Also Gott wendet sich mir zu. Dieser große Gott wendet sich mir zu. Das macht mich ein Stückchen größer und nicht kleiner, weil Gott sieht mich. Warum funktioniert das? Jetzt muss ich mal den Zettel umdrehen. Weil Gott Wasser benutzt. Jetzt könnten wir natürlich anfangen, uns darüber zu unterhalten, wie Wasser chemisch aufgebaut ist. H2O. Was das Besondere an diesem einfachen Molekül ist, es sind zwei Gase, die finden sich im Verhältnis 2:1 zusammen und das gibt dann Wasser. Da wird quasi Wasserstoff verbrannt und das gibt Wasser. Diese wunderbar einfache, klare Flüssigkeit. Wasser. Da hat mir meine Frau mal erklärt, wenn wir jetzt reines Wasser, also destilliertes Wasser, also ein reines H2O trinken würden, wäre das ungesund. Obwohl wir zum Großteil aus Wasser bestehen, aber dieses reine Wasser, das wäre ungesund. Warum? Das wäre wieder jetzt Biologie. Das hängt dann mit Osmose zusammen und Verdünnungsausgleich und so weiter. Das ist hochinteressant. Was passiert nämlich, wenn ich reines Wasser trinke? In meinem Körperwasser sind Salze, Eiweiße und Moleküle gelöst einfach. Das ist eine dicke Suppe. Und wenn ich dünnes Wasser dazu trinke, will natürlich die dicke Suppe, die dünne Suppe, die dicke verdünnen. Also wird das hin und her transportiert und dann kommt das zu einem Ungleichgewicht und dann sterbe ich dran. Dasselbe passiert, wenn ich Wasser trinke, was eine noch dickere Suppe ist, als die ich in mir habe. Nämlich Salzwasser. Jeder weiß das, wenn man auf dem Meer ist, oder man hat es oft gehört, Leute, die auf dem Meer sind und trinken Wasser oder dieses salzige Wasser, was passiert? Die kriegen noch mehr Durst. Warum? Weil diese dicke Suppe, die sie trinken, unsere dünne Suppe, noch mehr entzieht, damit sie auch so dünn wird wie unsere Suppe. Also das funktioniert nicht. Wenn also Wasser, das wir für uns genießbar ist, das muss die richtige Mineralität, also die richtige Mineralisierung haben. Also muss es richtig drin sein. Auch unser Leitungswasser ist kein reines H2O, sondern ist auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir den Hahn aufdrehen und dieses köstliche Nass kommt da raus, das ist nicht selbstverständlich. Also das bedarf hoher Anstrengung, dass das so ist. Interessant ist allerdings, und das wird hier gesagt, ja, dieses Wasser, was vom Himmel kommt und in die Erde geht, das reichert sich mit Mineralien an und wird somit für uns genießbar. Mineralwasser, schon was von gehört? Das ist das deutsche Lieblingsgetränk. Das ist das Wasser, wo Mineralien drin sind, die unser Körper braucht. Das ist also gutes Wasser. Und Gott vergleicht sein Wort mit eben diesem Wasser, diesem unscheinbaren Molekül, was aus zwei verschiedenen Gasen besteht und dann dieses wunderbare Nass ergibt. Damit vergleicht Gott sein Wort. Gottes Wort ist also ganz einfach gestrickt eigentlich dann. Nämlich, wie haben wir vorhin gelesen hier in den ersten Versen, aus Liebe und Barmherzigkeit ist dieses Wasser gestrickt. Und diese Liebe und Barmherzigkeit zusammen, die können so viel aufnehmen, dass sie für uns genießbar werden. Dieses Wasser wird wertvoll für uns. Gottes Wort wird wertvoll für uns, weil da so viel drin liegt. Und das ist eigentlich der Punkt, wo dieser Text heute Morgen draufläuft. Wir wissen jetzt, wer wir sind, wir wissen, wer Gott ist, und jetzt geht es um das, was bleibt, was zählt, sein Wort. Gottes Wort ist das Maß aller Dinge. Bevor wir uns jetzt darüber im Klaren machen, was jetzt noch weiterkommt, zwei Anmerkungen. Erstens, wir alle kennen Wasser und seine Gewalt. Wasser, wenn ich es ausschütte, ist es ungeheuer schwer, wieder beieinander zu bringen. Schüttet man einmal Wasser hier rein und dann aber schnell die Lappen. Wie lange dauert das, bis ich das wieder in dem Eimer zurück habe? Ich habe Verlust. Wasser in größeren Mengen kann enormen Schaden anrichten. Wir alle kennen die Hochwasser. Und trotzdem sind nur die zwei Moleküle. Also dieses Molekül mit den drei Atomen da drin. Mehr ist das nicht. Aber die Masse macht's. Und genauso kann das mit Worten sein. Ein Wort, was hier rausgeht, ist weg, kann ich nicht mehr einfangen. Und dieses Wort kann zerstören oder aufbauen. Kann hilfreich sein, ich brauche Wasser zum Putzen, ja klar. Dann habe ich es hier feucht und dann brauche ich Wasser. Aber wenn ich es hier reinschütte und es läuft mir in die Ritzen rein, dann ist es nicht gut. Versteht ihr? Dieser Vergleich von Wort und Wasser, der ist sehr tief und sehr weittragend. Wasser ist kostbar, Worte können kostbar sein, aber sie können auch zerstörend wirken. Also seid vorsichtig mit dem Wasser, geht sparsam damit um. Oh halt, stopp, verkehrt. Kommando zurück. Wir sind in Deutschland in einem Wassersparwahn, dass die Klärwerke, die Städter mit Wasser nachspülen müssen, damit das, was wir reingehen, wegkommt. Wir sparen zu viel Wasser. Ist Irrsinn. Muss mal einen Einschub machen, Entschuldigung. Ist Irrsinn, gell? Ich habe mir überlegt, also ich fand das so blöde, meine Exkremente mit Trinkwasser wegzuspülen. Ich habe gesagt, wir bauen eine Zisterne und machen das damit. Mit Regenwasser. Ist zwar auch noch kostbar, aber besser wie das teure aufbereitete Leitungswasser. Es gibt nämlich Menschen, die hätten gern ein Glas Wasser am Tag zum Trinken. Die an Waschen denken die nicht, die denken ans Trinken nur zum Trinken. Wir drehen auf und es läuft und es läuft und es läuft und es läuft. Wasser ist eine unendlich kostbare Ressource. Es gibt Leute, die sagen, die kommenden Kriege werden vielleicht noch um Rohstoffe geführt, aber die nächsten Kriege um Wasser. Wasser ist wichtig. Zu viel macht den Boden kaputt, zu wenig auch. Die Landwirte kennen das. Schade, Walter ist nicht hier, aber der wird sagen, jo, kenne ich, da oben auf dem Berg. Da kann es ruhig jede Woche mal regnen, auf dem Schieferboden, da ist schnell trocken. Hier unten in der Wiese denkt der Klaus Dieter dahin, aber hoffentlich bleibt es ein bisschen trocken, dass die Wiese trocken bleibt, dass ich Heu machen kann. Also, Wasser. Warum vergleicht Gott sein Wort hier mit Wasser? Weil Wasser war damals schon wie heute essentiell lebenswichtig, überlebenswichtig. Und Wasser hat ja wunderbare Eigenschaften und Gottes Wort auch. Wir kennen das aus 1. Mose. Gott sprach, es werde und es ward. Da gibt es Menschen, die sagen, das ist eine schöne Geschichte, aber es ist Quatsch. Und ich glaube aber, dass Gott, wenn er spricht, dass dann wirklich was passiert. Davon bin ich felsenfest und überzeugt. Weil wir haben gehört heute Morgen schon, dass Gott eben größer ist wie dieses Weltall. Das kann ihn nicht fassen. Also, weil, warum kann es ihn nicht fassen? Ist klar, er hat es gemacht. Das ist genau wie mit einer Modelleisenbahn. Die hat mich gemacht, die fährt auch schön, die kann ich auch steuern, aber ich passe da nicht rein. Versteht ihr? Das ist der Maßstab. Und Gottes Wort war schon immer da. Johannes 1. Am Anfang war das Wort bei Gott und so weiter. Ihr kennt das. Gottes Wort war schon immer da. Und wird auch immer da sein. Gottes Wort bleibt. Gottes Wort ist Speise. Haben wir auch schon gelesen heute Morgen. Gottes Wort macht satt. Sättigt. Und Jesus hat das auch gesagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Wir leben also vom Wort Gottes, genau wie wir vom Wasser leben. Wasserentzug, wie lange, Regina? 2 Tage? 2, 3 Tage, je nachdem, wie die Umweltbedingungen sind. Wort Gottesentzug, wie lange? Manchmal viel zu lange. Da bin ich froh, dass ich jetzt dieses komische Ding habe. Da ist zwar auch viele Spielerei drauf, aber da habe ich drauf die Losungen und eine Lutherbibel und auch andere Bibeln. Und ich finde das klasse. Habe ich immer dabei im Hosentag. Bibel für die Hosentasche, finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse. Ich bin so kein Technikfreak, aber das fand ich toll. Das fand ich toll. Also Gottes Wort immer dabei. Gottes Wort als Speise. Für Leib und Seele. Denn wenn ich an der Seele krank bin, dann macht mein Körper auch nicht lange. Umgekehrt kann natürlich auch mein körperliches Leiden mich seelisch runterdrücken, aber das ist leichter auszugleichen wie andersrum. Glaube ich zumindest. So. Und Gottes Wort hat noch eine Eigenschaft. Wie Wasser. Bei Wasser dauert es manchmal ein bisschen länger, aber Wasser kommt überall durch. Das findet irgendwo einen Ritz und fängt dann an zu tropfen. Habt ihr schon mal erlebt? Irgendwo tropft es und ihr denkt, wo kommt das denn jetzt her? Haus neu gebaut, denke ich, im Bad tropft. Oh, Scheiße, wo kommt das her? Holzdecke. War nur eine Verschraubung, nicht richtig festgedreht, hat sich aber den Weg durch das Doppelrohr gefunden und dann da raus, da rein, da runter. Aber find das mal. Wasser findet seinen Weg und Gott sagt, mein Wort findet auch den Weg. Egal. Und im Hebräerbrief steht das auch, Gottes Wort und mit Wasser kann man sogar schneiden. Wenn man das nämlich durch eine ganz feine Düse drückt, dann wird das so hart, dass man damit schneiden kann. Stahl. Wasser, H2O. Diese 3 Atome in zusammengefasst in einem Molekül. Gottes Wort, die Güte und Barmherzigkeit wird jeden erreichen irgendwann. Und wenn einer sagt, das brauche ich nicht, dann wird ihn Gottes Gerechtigkeit erreichen. Irgendwann. Wichtig ist hier, das Wort Gottes, wie der Hebräerbrief sagt, ist durchdringend, wie ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet Leib und Seele, Mark und Bein. Also es erreicht unser Innerstes. Es wäre natürlich gut, wenn wir diesem Wort Gottes mal standhalten würden, mal Fläche bieten würden. Die Menschen heutzutage versuchen, keine Fläche mehr zu bieten. Es wäre gut, wenn sie sich von diesem Wasserstrahl Gottes mal treffen lassen würden, dass sie mal frisch und sauber werden. Wir selber brauchen das ja auch, wir erleben das ja selber. Wasser reinigt. Das ist eine ganz hervorragende Eigenschaft. Es macht sauber. Warum? Weil diese Moleküle so sich um Schmutz machen können, dass sie ihn mitnehmen. Ihn transportieren. Da könnte ich noch Geschichten erzählen, was Wasser alles transportiert. Ionen, Moleküle, Schiffe. Wasser transportiert fast alles. Wärme, Energie. Winnie kennt das auch. Ja. Wasser ist ein ganz tolles Medium. Das Wort Gottes auch. Ein ganz tolles Medium. Es erreicht uns, es erreicht mich. und setze mich in Bewegung, weil es Energie transportiert. Die Energie Gottes. Und das ist das Wunderbare. Das Wort Gottes, seine Bibel, zeugt von seiner Allmacht. Gottes Wort bewegt. Und dann ist das Entscheidende. Gottes Wort ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt wird uns auch hier aus dem Text wird auch ein Schuh draus. Wie kann denn ein Wort, wenn wir hier lesen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Na gut, Wasser, der Regen fällt runter, sickert durch. Gut, er reichert sich an und dieser Kreislauf beginnt von vorne. Aber beim Wort Gottes ist es anders. Gott hat Jesus gesandt in diese Welt, damit er das ausführt, was Gott will. Weil er als Einziger dazu in der Lage war, das auszuführen, was Gott wollte. Und das ist der Knackpunkt heute Morgen. Jesus, das lebendige Wort Gottes, ist gekommen, um diesen Weg von der Krippe zum Kreuz zu durchschneiden. Und er ist wieder zurück zu mir gekommen. Und er hat eine Menge Leute mitgebracht zu Gott. Uns. Die wir seine Kinder sind. Die wir seine Jünger sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Dieses kräftige Wort Gottes, dieses labende Wort, dieses reinigende und antreibende, dieses energiegeladene Wort Gottes hat uns erfasst und nimmt uns mit. Dafür sind wir Gott dankbar, dass er uns in seinem Sohn diesen Antrieb, diese Labsal, diese Energie geschickt hat. Gott kommt ans Ziel mit seinem Wort. Früher oder später. Mit jedem. Amen.